Mein Name ist Eberhard Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um das Thema Microservices, Transaktion und Konsistenz. Und der Grund, warum ich mir überlegt habe, dass ich eine Folge dazu mache, ist, dass Transaktion und Konsistenz irgendwie wahrgenommen wird als eines der entscheidenden Probleme bei Microservices. Das ist der Grund, weswegen ich das Thema jetzt erstmal wichtig finde. Und sozusagen Spoiler: Ich glaube, dass diese Angst im Wesentlichen unbegründet ist. Und dazu möchte ich eigentlich etwas sagen. Wie gehe ich damit also um? Warum glaube ich, dass das jetzt irgendwie nicht so richtig entscheidend mein Problem ist? Erstmal, warum ist das denn etwas, wo Leute ein Problem mit vermuten? Naja, Microservices sind ein verteiltes System. Ich habe eben ganz viele Knoten, die miteinander reden. Und ich möchte gerne mein großes System in einzelne Microservices aufteilen, die dann über das Netzwerk miteinander kommunizieren. Und verteilte Systeme sind ein schwieriges Thema. Vielleicht dort zwei Hinweise. Also das eine, was ich spannend finde, ist die Webseite von dem Kyle Kingsbury. Das werde ich später auch nochmal in die Notizen von der Aufnahme reintun. Der hat verschiedene NoSQL-Datenbanken getestet. Die sind ja auch verteilte Systeme, die eben versuchen, die Daten über verschiedene Knoten zu verteilen. Und dabei stellt sich halt heraus, dass es überhaupt gar nicht trivial ist, das irgendwie sinnvoll hinzubekommen. Also viele von diesen Leuten, die dort nichts anderes machen, als solche Datenbanken zu implementieren, haben da halt ein echtes Problem mit, dafür zu sorgen, dass das zuverlässig funktioniert, wenn das Netzwerk ausfällt, wenn irgendwelche Knoten ausfallen, dass dann eben diese NoSQL-Datenbanken immer noch die Daten verwalten. So, und ich finde, daraus kann man durchaus ableiten, dass ein verteiltes System eine echte Herausforderung ist. Leute, die sich also damit wirklich auseinandersetzen, die haben offensichtlich auch damit ein Problem. Das andere, was ich anführen kann, um zu zeigen, dass es eben gar nicht so einfach ist, ist Leslie Lamport. Der hat einen Preis dafür bekommen, für ein Paper über das Thema Time Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System. Also die Frage, wie stelle ich in einem verteilten System überhaupt die Reihenfolge von irgendwelchen Events da, das ist schon ein Problem, wofür Leute halt einen Preis bekommen haben in Bezug auf theoretische Informatik. Und das bedeutet auch, das ist halt ein echtes Problem. Leslie Lamport ist übrigens auch derjenige, der LaTeX irgendwie entwickelt hat. So, und jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, wäre jetzt zu sagen, naja, also ich als Entwickler, als Architekt bin möglicherweise nicht schlau genug dazu, um so ein System irgendwie sozusagen sinnvoll aufzubauen. Also versuche ich dieses Problem zu vermeiden. Und was ich an der Stelle mache, ist, dass ich ein Entity Service baue. Das heißt, ich sage jetzt, ich habe ein Ding, das hat zum Beispiel verwaltet alle Informationen zu einem Kunden. Das ist also ein Microservice, der jetzt über das Netzwerk ansprechbar ist. Und ich habe daneben so einen Service, der sich halt um Waren kümmert. Und der ist eben für dann eben diese Art von Daten verantwortlich. Und darunter habe ich irgendwie eine Datenbank. Und diese Datenbank kümmert sich jetzt eben darum, dass das skaliert, dass ich da also auch genügend Daten reintun kann und dass ich konsistent bin. Das heißt, ich habe eben ein Microservice und damit jetzt diese Konsistenz gewährleistet ist, schmeiße ich eben die Informationen in eine Datenbank und reiche das sozusagen durch. Dadurch delegiere ich das Problem dahin, wo solche Probleme eben tatsächlich gelöst werden und gelöst sind, in einer Datenbank. Und dann kann ich eben wieder zu der Webseite von Kyle Kingsbury gehen und kann sagen, okay, ich schaue mir an, welche Garantien haben diese Datenbanken und das Problem ist an dieser Stelle gelöst. So, so weit, so gut oder so naiv sollte ich sagen. Wenn ich das jetzt tatsächlich so mache, dann habe ich irgendwie Prozesse darüber. Und ich habe hier zum Beispiel einen Bestellungsprozess. Das heißt, hier geht es eben darum, dass ich eine Bestellung mache. Das heißt, ein Kunde bestellt irgendetwas, das hat Auswirkungen auf die Ware und auch auf den Kunden logischerweise. Dann habe ich sowas wie einen Lieferprozess. Auch hier wieder, ich liefere Waren an einen Kunden. Da habe ich also auch wieder beide Aspekte eigentlich. Kunde und Ware sind halt irgendwie relevant. Und eine Rechnung, ein Rechnungsprozess wird eben auch eine Rechnung erstellen für entsprechend irgendwelche Waren, die zu irgendeinem Kunden gehen. So, und da habe ich jetzt also letztendlich eine Beziehung. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne irgendetwas bestellen, dann starte ich eben so einen Bestellprozess und dieser Bestellprozess läuft jetzt auf diese verschiedenen Daten los, also auf den Kunden und auf die Ware. Und das gilt für die anderen genauso. So, und das hat jetzt einige schwerwiegende Konsequenzen. Das erste Problem ist, jeder Aufruf, den ich jetzt habe, geht eigentlich durch drei Systeme. Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendetwas mit einer Bestellung machen, dann habe ich eben den Bestellungsprozess, dann habe ich die Zugriffe auf die beiden Daten-Microservices und dann habe ich darunter die Datenbank. Das heißt, ich habe immer diese drei Systeme. Ich kann eigentlich gar nicht irgendetwas isoliert in einem Service machen. Wenn das so ist, kommen daraus verschiedene Probleme. Resultieren daraus verschiedene Probleme. Ein Problem ist, dass die Performance leidet. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas tue, geht es eben durch drei Systeme, durch drei, das heißt, ich habe dreimal eine Netzwerkkommunikation und das bedeutet, ich habe eben dreimal diese Netzwerkkommunikationsoberhead. Das ist irgendwie an der Stelle schlecht. Dann muss ich mich aufgrund dessen, dass meine Systeme ja im Netzwerk laufen, damit zurechtkommen, dass diese Sachen halt irgendwie unzuverlässig sind. Das heißt also, es kann sein, dass sowas wie der Service, der sich eben um die Kundendaten kümmert, ausfällt. Und das kann nicht nur deswegen passieren, weil eben die Kundendaten weil der Service selber ausfällt, sondern auch zum Beispiel deswegen, weil eben die Netzwerkverbindung nicht da ist oder die Netzwerkverbindung vielleicht sehr langsam ist. Oder ich habe Packet Loss oder was auch immer. So, und dann habe ich halt ein richtiges Problem. Also wenn ich jetzt sage, der Dienst, der hat die Kundendaten verwaltet, ist nicht mehr da, dann finde ich es schwierig, mir eine Resilience-Strategie zu überlegen. Also alles, was wir mit dem Kunden machen, machen wir dann mit dem Default-Kunden Eberhard Wolf. Nicht so sinnvoll. Wir cachen alle Kundendaten bei uns lokal. Das sind sehr viele Daten. Ich habe dann irgendwie auch ein Konsistenzproblem, das ich eigentlich vermeiden will. Auch nicht so sinnvoll. Also da komme ich irgendwie nur begrenzt weit. So, und letztendlich, das ist dann der nächste Punkt, will ich eigentlich wahrscheinlich jetzt auch Transaktionen haben. Also eine Bestellung wäre für mich etwas, wo ich klassisch jetzt irgendwelche Dinge ändern möchte, vielleicht beim Kunden und bei der Ware. Das möchte ich eben dann alles gemeinsam tun oder nichts davon. Das heißt, ich will eigentlich Transaktionen vermutlich haben, einfach deswegen, weil diese Sachen halt so eng zusammengehören. So, und das ist eigentlich genau das nächste Thema. Das heißt, wir kommen jetzt, wenn ich diesen Entwurf mache, zu der Frage, wie ich eigentlich Transaktionen mache. Aber nochmal vorher, also auch ohne das Transaktionsthema, haben wir jetzt erhebliche Nachteile. Wir haben das Resilience-Problem und wir haben das Performance-Problem. Das ist also jetzt nichts, was wir eigentlich gerne, also was ich jetzt gerne bauen wollen würde. Das wäre also eigentlich schon genug, um nach Alternativen zu gucken. Aber jetzt gucken wir uns nochmal das Thema mit den Transaktionen an. Und wenn man über Transaktionen spricht, muss man über Asset sprechen. Asset ist eigentlich, ist eben Englisch für Säure. Deswegen habe ich irgendwie dieses Bild hier auch nochmal mitgebracht. Und in Bezug auf Transaktionen ist es ein Akronym. Das heißt also, es steht für die drei Begriffe. Zunächst einmal Atomizität. Atome sind ja bekanntermaßen unteilbar. Das heißt also, entweder mache ich die gesamte Transaktion oder nichts von dieser Transaktion. Ich würde jetzt also entweder sagen, ja, ich kann halt diese Sachen ausliefern und ich kann eben den Lagerbestand entsprechend reduzieren oder nichts von beiden. Invarianten sind dort zum Beispiel ein Thema. Genau, das ist also das bei der Atomizität. Dann gibt es die Konsistenz. Die bedeutet, ich habe hier aufgeschrieben, keine verletzten Constraints. Das können zum Beispiel Invarianten sein. Also ich will immer einen Lagerbestand größer gleich 0 haben. Ich kann keinen negativen Lagerbestand haben. Ich möchte immer, dass ein Sparkonto einen Betrag von größer gleich 0 hat. Das kann nicht überzogen sein. Eine Konsistenz bedeutet dann also, dass diese Sachen erfüllt sind, dass also diese Invarianten immer noch gelten. Ich habe am Ende der Transaktion immer noch einen Lagerbestand größer gleich 0. Ich habe am Ende einer Transaktion immer noch auf dem Sparbuch größer gleich 0 Euro Und zum Beispiel bei relationalen Datenbanksystemen auch sowas wie referenzielle Integrität. Ich habe nicht einen Datensatz, der auf irgendetwas verweist und auf der anderen Seite ist halt irgendwie nichts. Das ist referenzielle Integrität, also eben Primärschlüsselbeziehung, diese ganzen Geschichten. Das ist Konsistenz. Dann habe ich Isolation. Parallele Transaktionen sind voneinander isoliert. Das bedeutet, dass ich dort die sehen die Welt so, als gäbe es die andere Transaktion nicht. Also entweder ist die andere Transaktion davor abgeschlossen oder sie wird vollständig danach ausgeführt, aber sie sehen sich sonst wechselseitig nicht. Und am Ende sind die Ergebnisse der Transaktion abgespeichert. So, das hat jetzt verschiedene Vorteile. Das eine ist, dass wir dadurch, also für mich als Entwickler oder Softwarearchitekten, ist das etwas, was mir das Leben erheblich vereinfacht. Das eine, was ich dadurch gewinne, ist, dass ich Sicherheit gewinne. Ich kann sicher sein, dass entweder alles ausgeführt wird oder nichts. Ich kann sicher sein, dass am Ende dieser Transaktion die Invarianten immer noch gelten, dass das konsistent ist. Ich kann sicher sein, dass die Daten abgespeichert sind. Das bedeutet, ich kann mich auf bestimmte Garantien dieses Systems, typischerweise einer Datenbank, verlassen. Das ist sehr hilfreich. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mich um das Thema Nebenläufigkeit eigentlich nicht kümmern muss. Weil die Transaktionen voneinander getrennt sind, habe ich die Illusion, dass ich alleine auf der Welt bin. Ich sehe nicht, dass irgendetwas parallel passiert. Das bedeutet, für mich als Programmiermodell ist das super. Ich habe eine höhere Sicherheit, ich kann dort also ruhiger schlafen und ich habe auf der anderen Seite auch noch ein Nebenläufigkeitskonzept. Das ist also etwas, was ich jetzt eigentlich haben will. Vielleicht noch ein Hinweis. Das Ganze ist tatsächlich relativ alt. Ich habe es nochmal als Vorbereitung hier darauf recherchiert. Es gibt ja IBM IMS-Datenbank, das ist eine hierarchische Datenbank. Die hat sowas 1973 umgesetzt, ist also geringfügig jünger als ich. Und das Akronym ACID kommt von 1983. Das ist also auch etwas, was wir schon länger haben. Und heutzutage ist eigentlich dieses Thema Transaktion, ACID-Transaktion, sehr stark identifiziert mit relationalen Datenbanken an der Stelle. So, und wir haben ja jetzt, ich habe jetzt gesagt, in diesem System, über das wir gerade geredet haben, da wollen wir jetzt, das ist ein verteiltes System, da wollen wir jetzt irgendwie auch Transaktionen haben. Das müssen wir eigentlich haben. Ich würde halt denken, wenn ich eine Bestellung mache, ist es halt toll, wenn die Sachen voneinander isoliert sind, wenn ich also diese Nebenläufigkeitsvorteile habe und wenn ich eben sicher sein kann, dass am Ende des Bestellprozesses garantiert alle Invarianten gelten und so weiter und so weiter. Das will ich also eigentlich haben. So, und jetzt ist halt die Frage, kann ich so etwas haben? Kann ich also in einem verteilten System, wie ich es hier vorliegen habe, mit verschiedenen Microservices verteilte Transaktionen haben? Und die Antwort ist ja, dafür gibt es genau dieses Two-Phase-Commit-Protokoll. Ich habe das irgendwie in N verschiedenen Variationen, in verschiedenen Sachen vor Jahren tatsächlich irgendwie mal gezeichnet. Also das ist etwas, was ich häufiger schon mal diskutiert habe. Und die Idee ist abstrakt, dass ich sage, ich habe einen Koordinator, der identifiziert irgendwelche Ressourcen, die an einer Transaktion teilnehmen sollen. Das heißt also, ich habe hier jetzt eine Ressource und hier habe ich noch eine Ressource. Das könnten zum Beispiel diese Datenbanken sein. Und es ist ein Two-Phase-Commit. Das heißt, am Ende der Transaktion, wenn ich sage, das ist das Ende der Transaktion, diese ganzen Sachen davor, das ist jetzt das, was zum Beispiel zu der Bestellung gehört, die sollen jetzt eben, das ist zu Ende, das soll jetzt tatsächlich in die Datenbank sozusagen laufen oder in die Datenbanken. Wir hätten ja eben dort zum einen den Microservice für die Kundeninformation, zum anderen den für die Waren. Und der hätte ja potenziell getrennte Datenbanken. Ich sage also jetzt, die Änderungen am Kunden, die Änderungen an der Ware möchte ich jetzt beide machen. Und dafür mache ich ein Two-Phase-Commit-Protokoll. Das Erste, was ich also mache, ist, ich frage jede von diesen Datenbanken, kannst du eigentlich committen? Das kann ja möglicherweise nicht der Fall sein, weil eben bestimmte Constraints vielleicht verletzt sind, bestimmte Invarianten verletzt sind oder was auch immer. Sondern sagt die Ressource halt anschließend, ja, kann ich oder eben auch nicht. Und jetzt hat der Koordinator von diesen ganzen Ressourcen die Information, ob die alle committen können oder nicht. Wenn mindestens eine sagt, ich kann nicht committen, kann das Ding nur zurückrollen wegen Atomizität. Ich muss für Atomizität dafür sorgen, dass entweder alle committen oder niemand. Wenn also mindestens einer dort nicht committen kann, dann muss ich offensichtlich zurückrollen. Und das kann eben aufgrund von verletzten Invarianten der Fall sein oder vielleicht auch, weil ich ein technisches Problem habe, weil eben eine der Datenbanken sagt, hey, ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Frage von, sehe ich halt gerade bei YouTube ist der Koordinator eine Message Queue? Ich komme gleich noch zu der konkreten Implementierung. Was man da klassisch benutzt, sind irgendwie so Transaktionsmonitore. Und das ist so ein Ding, was jetzt eben dazu in der Lage ist, dass sich diese verschiedenen Datenbanken dort registrieren und dann eben sagen, ich kann committen oder nicht. Das ist also eine Middleware, die hat typischerweise mit den Datenbanken und den anderen transaktionalen Ressourcen kommuniziert. Genau, eine Message Queue könnte jetzt übrigens auch so eine Ressource sein, nicht? Also ich könnte jetzt auch dort sagen, diese Message Queue, die schickt eben erst dann Nachrichten raus, wenn committed ist. Sie ist aber nicht ein Koordinator. Koordinator ist was anderes. Das sind eben typischerweise Transaktionsmonitore. Die Fragen zeigen schon etwas, worauf ich gleich nochmal eingehen werde. Diese Art von Middleware und System ist heutzutage ungewöhnlich, nicht? Also sonst würde ja jeder sagen, ach so, ein Transaktionskoordinator, klar. Aber nicht, das ist halt irgendwie offensichtlich gerade nicht klar. Von daher ist das ein guter Punkt, auf den ich gleich auch nochmal zurückkommen werde. Genau, also am Ende der ersten Phase weiß ich jetzt, ich kann committen oder auch nicht. Das ist das Ergebnis der ersten Phase. Und jetzt sagt eben in der zweiten Phase der Koordinator an jede Ressource, committe bitte oder tue das eben nicht, Rollback, also gibt sozusagen die Entscheidung raus. Und dann kommt irgendwie zurück, ja, habe ich irgendwie gemacht. Fertig. So würde das jetzt irgendwie aussehen. Und das ist jetzt das abstrakte Konzept. Konkret für meinen Fall wäre es jetzt so, dass hier irgendwie der Order-Prozess anfangen würde beispielsweise und sagen würde, ich starte mal diese Transaktion. Und dann würde die Transaktions-ID übertragen werden. Nicht? Ich müsste jetzt hier irgendwie sagen, das ist meine Transaktion, die ist gestartet. Und du nimmst jetzt an der Transaktion teil. Das müsste an die Datenbank weitergegeben werden. Das heißt, die Datenbank müsste jetzt auch wissen, ja, ich gehöre mit zu dieser Transaktion. Das müsste hier analog funktionieren. Der Order-Prozess übergibt also jetzt die Transaktions-ID an den Item-Service und die übergibt das an die Datenbank. Diese beiden Dinger würden jetzt also entsprechend wissen, dass sie zu einer bestimmten Transaktion mit dazugehören. Und irgendwann würde jetzt der Order-Prozess sagen, ich starte mal das Commit. Dann würde der Koordinator, den ich hier jetzt nicht aufgemalt habe, eben loslaufen und würde sagen, hey, kannst du committen? Hey, kannst du committen? Dann würden die beiden sagen, ja oder nein. Und dann würde eben entsprechend der Koordinator das Commit oder das Rollback ausführen, also das an die Datenbank übergeben. Wir haben also hier von dieser Infrastruktur zum einen die Aufgabe, diese Transaktions-ID zu übergeben. Die müsste hier rüberfließen von dem Bestellprozess hin zu den Microservices, hin zur Datenbank. Das müsste da halt irgendwo drin sein. Und dann müsste halt hinter den Kulissen, wenn dieses Ding sagt Commit, müsste es eben zu den verschiedenen Datenbanken gehen und sagen, du committest jetzt oder eben auch nicht. Das ist also tatsächlich ein Stück Middleware, das dort irgendwie rumliegt und jetzt zum einen programmatisch angesprochen wird von dem Order-Prozess, zum anderen sich hier in die Kommunikation reinhängt und diese ID mit übergibt und irgendwie auch mit den Datenbanken dort entsprechende Kommunikation macht. So, und Felix fragt halt schon, wird dieses Pattern noch häufig verwendet? Genau. Und da, also mir hat die Vorbereitung auf diese Episode tatsächlich Spaß gemacht, weil ich mich nochmal ein paar alte Sachen angeschaut habe. Und zwar ist es so, dass ich vor, ja, 20 Jahre ist das her, für eine Firma gearbeitet habe, die da heißt InPrice hieß die damals, die hieß davor und danach irgendwie Borland. Und die sind möglicherweise bekannt von solchen Produkten wie Turbo Pascal. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte Borland gerade eine Firma aufgekauft namens Visigenic. Die hatten ein Korba-Produkt. Korba ist so ein Ding für verteilte Kommunikation zwischen Objekten. Common Object Request Broker Architecture. Das ist ja genau das, was jetzt, glaube ich, aus Java gerade rausfliegt. Und neben diesem Faktor, dass man dort also jetzt über das Netzwerk miteinander kommunizieren kann, über verschiedene Sprachen hinweg, hatte der Korba-Standard verschiedene weitere Dinge, die dort definiert worden sind. Und ein Teil davon ist Korba OTS, der Object Transaction Service. Den hat InPrice implementiert in einem Produkt namens ITS. Und das ist etwas, was von Java aus eine API anbietet, JTS. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, womit ich also jetzt eine Transaktion starten kann. Es gibt auch ein C++-Interface und das jetzt verschiedene Ressourcen koordinieren kann mit so einem Two-Phase-Commit-Protokoll. Oracle-Datenbanken beispielsweise, die schon zitierten IBM IMS-Datenbanken, also alte hierarchische Datenbanken, sowas wie KIX, das ist so ein Kommunikationssystem auf IBM Mainframes, und sowas wie Tuxedo, das ist ein Transaktionsmonitor, der sozusagen vor der Korba-Welt da war, ansonsten in meiner Wahrnehmung ein relativ ähnliches Produkt, und sowas wie MQ Series, also die Messaging-Systeme, die hat IBM dort an dieser Stelle typischerweise hatte. So, und das ist also diese Infrastruktur, die genau sowas kann. Da kann ich also mit Java oder C++ sagen, ich starte eine Transaktion, dann kommuniziere ich mit irgendwelchen anderen Services, Microservices, was auch immer, Korba-Services, die bekommen diese Transaktions-ID reingereicht. Die reichen das an die Oracle-Datenbank, da hängt diese Infrastruktur auch drin. Und wenn denn am Ende der Service sagt, ich möchte das jetzt gerne committen, dann wird eben gegenüber den Datenbanken und den anderen Ressourcen, nicht MQ Series Messaging oder IMS oder was auch immer, Mainframes, das Richtige sozusagen gemacht. Ich habe das damals für eins der entscheidenden Produkte in diesem ganzen Bereich gehalten. Und zwar deswegen, weil das nicht trivial ist. Also so ein Ding zu implementieren, was eine Transaktion tatsächlich kann, ist eben schwierig. Das heißt, man kann sich halt darüber differenzieren und eben auch eine höhere technische Qualität anbieten. Und ich hatte es ja vorher gesagt, Asset-Transaktionen sind eben etwas, was man eigentlich haben will. Genau, das Produkt wäre InPrice Baller und ITS, aber ich diskutiere, da ist gerade eine Frage im Chat, aber ich diskutiere gerade, also ich werde gleich diskutieren, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Klingt irre kompliziert zum Debuggen, ja, also sollte dann ja auch hoffentlich einfach funktionieren. Der erste Grund, warum ich das überhaupt diskutiere und die Fragen, die ich jetzt gerade sehe, unterstützen mich da in gewisser Weise. Wir haben das Zeug gehabt. Das hat es damals gegeben. Offensichtlich interessiert das niemanden heute mehr. Das heißt also, irgendwie ist es so, dass sich das halt vorsichtig gesagt nicht durchgesetzt hat. Zu meiner Überraschung. Also, das ist etwas, hatte ich ja gesagt, Asset-Transaktionen sind halt irgendwie wichtig und richtig. Aber das hat sich eben nicht durchgesetzt und heutzutage, wenn man sich irgendwie Protokolle wie REST ansieht, SOAP oder also selbst SOAP, was ja auch mittlerweile alt ist, oder gRPC oder so, die können so, da ist mir zumindest nicht bekannt, dass sowas überhaupt noch geht. Also in Korba kann ich eben diese Transaktions-ID reintun. Ich habe eine Middleware, die halt standardisiert ist, die sich da irgendwie reinhängt. Die Nachfolger von Korba für verteilte Kommunikation haben so etwas nicht mehr. Das heißt, heute habe ich eigentlich de facto nicht mehr die Möglichkeit, so etwas überhaupt zu benutzen. So, das heißt also, der Markt hat gesprochen, diese Dinger benutzt man heute nicht mehr. Man benutzt kein verteiltes Two-Phase-Commit. Bis auf vielleicht einige, also ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo noch irgendwelche Anwender gibt, aber im Wesentlichen tut man das nicht mehr. So, jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Also gibt es eine Erklärung dafür? Also sind Leute einfach doof, wäre eine mögliche Erklärung, oder gibt es eine rationale Erklärung? Ich hätte ja die Hoffnung, dass es eine rationale Erklärung gibt und ich glaube, die gibt es. Die erste Sache ist, das, was ich gerade diskutiere, verschlechtert die Performance von dem Commit auch für den erfolgreichen Fall. Für den erfolgreichen Fall ist es nämlich so, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, Commit, sondern ich habe ein Two-Phase-Commit-Protokoll. Ich habe also zwei Phasen. Ich muss darauf warten, dass auch der letzte Ja oder Nein sagt. Ich muss möglicherweise noch ein Timeout abwarten. Das heißt, ich habe dort eine deutlich längere Laufzeit. Und zwar auch für den Erfolgsfall. Also habe ich eine Performance-Penalty. Lizenzen zu teuer, ja, sehe ich gerade im Chat, ja, das ist auch, könnte ein Grund sein. Aber damals war die Welt auch eine andere, nicht? Also da, und es ist auch so, dass tatsächlich die erste Generation von Application-Servern, von EGB-Application-Servern sowas drin hatte. Also von daher, da gab es das dann sozusagen kostenlos zu dem, was halt dann in den Application-Servern drin war. Also deutlich längere Laufzeit. Die Ressourcen blockieren bis zum Ende der zweiten Phase. Also ich habe halt diese Commit-Phase, die jetzt deutlich länger ist, zuzüglich der Laufzeit der Transaktion. Und über die gesamte Phase weiß ich ja nicht, soll ich die Änderung schreiben oder nicht. Das heißt, ich muss jetzt parallele Dinge dort irgendwie blockieren. Und das kostet wieder Performance und ist wieder sozusagen eine Herausforderung. Insbesondere dann, wenn der Aufrufer abstürzt. Wenn also in meinem Beispiel der Order-Prozess irgendwie abstürzt und halt nie ein Commit ausgibt, dann habe ich halt ein richtiges Problem, weil dann kann ich eigentlich nur, nicht? Also der fängt halt an, macht dann was mit dem Kunden, macht dann was mit der Ware, dann stürzt er ab. Da ist eine Transaktion, von der höre ich jetzt nichts mehr. Also muss ich halt warten, bis ein Timeout passiert und das Ding eben dann zurückrollen. Das kann auch passieren bei Netzwerkausfällen. Das ist ja immer das andere. Also das System muss nicht abstürzen, es kann halt einfach nur nicht mehr kommunizieren können. Das wäre auch denkbar. Und so, und das sind also ganz viele Performance- und Zuverlässigkeitsdinge. Dann kommen noch weitere Sachen. Zwischen diesen beiden Phasen können Ressourcen ihre Meinung ändern müssen. Also die Datenbank sagt, hey, ich kann committen. Dann habe ich einen Plattencrash. Irgendwie, ich habe Daten verloren. Ich komme wieder hoch und stelle fest, die Information über diese Transaktion habe ich verloren. Jetzt kommt halt mein Transaktionssystem und sagt, hey, committe. Daraufhin sage ich, würde ich ja gerne, ich habe leider die Information über diese Transaktion verloren. Dann habe ich ein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist so gut wie ausgeschlossen. Ja, aber ich benutze dieses System ja gerade, um Sicherheit zu generieren. Das heißt, gerade dort habe ich jetzt eben einen Nachteil. Und das bedeutet insgesamt, ich bezahle ein Performance Penalty, das System wird langsamer und ich gewinne zwar schon etwas an Sicherheit, aber nicht sehr viel. Beziehungsweise ich habe da immer noch eine ganze Menge an Herausforderungen, eben deswegen, weil das Netzwerk ausfallen kann, irgendwas kann halt schief gehen, die Datenbank kann ausfallen, ich kann gegen ein Timeout laufen und das bedeutet, dass ihr also dieses System gerade an der Stelle, wo ich eigentlich mich wirklich darauf verlassen will, dass es funktioniert, eben am Ende unzuverlässig ist. So, und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum dieses Two-Phase-Commit und dieses verteilte System, was ich jetzt eigentlich benötigen würde, eben de facto nicht zur Verfügung steht. So, und das wäre jetzt für mich, genau, Pierre Hartmann merkt gerade an mir, war auch so, als wenn das prinzipienbedingt nicht 100% zuverlässig laufen kann. Genau. Nun muss man halt dazu sagen, Datenbanken können natürlich auch unter bestimmten Bedingungen Transaktionen nicht committen können, aber dann habe ich eben üblicherweise immer noch die Möglichkeit, einen Rollout zu machen. Und ich habe vor allem irgendwie nicht dieses Problem, dass ich jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge habe, die halt schief gehen können. Ich habe halt weniger Probleme mit Netzwerken und so weiter und so weiter. Also es ist eben so, dass auch eine einzelne Datenbank natürlich bei einer Transaktion sagen kann, geht halt jetzt leider nicht mehr, aber hier ist die Gefahr eben nochmal deutlich größer. So, und wie gesagt, ich muss jetzt auch gar nicht so theoretisch darüber reden. Es ist eben de facto so, dass diese Möglichkeit, die wir mal hatten, mittlerweile eigentlich de facto nicht mehr existiert. So, und das führt eigentlich für mich zu zwei wesentlichen Punkten. Der eine Punkt, den ich machen möchte, ist, diese Idee mit den Entity Services ist eine wirklich schlechte Idee. Ich habe das an verschiedenen anderen Stellen auch schon mal gesagt. Es gibt auch diesen Talk darüber, warum Microservices fehlschlagen. Das ist für mich einer der Gründe. Das ist eine sehr schlechte Idee, so etwas so zu implementieren. Nochmal, warum? Ich habe ein Performance Penalty. Ich muss eben für praktisch alle Dinge mindestens drei Services haben, beziehungsweise die Datenservices plus irgendwie meine Business Services. Ich muss eigentlich verteilte Transaktionen haben, die ich aber de facto nicht abbilden kann. Und ich habe darüber hinaus dann noch ein Resilience-Problem. Wenn mir einer dieser Services mit den Daten ausfällt, habe ich eben dort ein Problem. Ich würde das halt nicht tun. Und das andere, was ich halt irgendwie gesagt habe, ist, die Asset-Transaktion, die würde ich nicht nur nicht tun, sondern ich kann sie nicht machen. Also außer man baut jetzt Microservices-System mit Corba, Was sicher interessant wäre, Körper ist auch eine zuverlässige, also ist halt, um es euphemistisch zu sagen, eine etablierte Technologie. Sonst geht das halt einfach nicht. So, und das ist dort eigentlich die Konsequenz. Also, wir müssen uns davon verabschieden, Asset-Transaktionen in diesem Kontext zu machen. Das will man nicht. Man kann es, man konnte es, mittlerweile können wir es nicht mehr, aus gutem Grund, weil es de facto keinen Sinn macht. Und Fabauti merkt gerade an, Entity Services sind schlecht. Also er hatte sich gewundert, warum das System so geschnitten ist. Genau, ich wollte eben nochmal darauf hinweisen, dass das eben eine schlechte Idee ist. Und wir sind gestartet ja mit der Ansage, wir wollen halt konsistente Daten haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Entity Service, in dem diese Daten garantiert konsistent sind. Ich wollte eben darauf hinweisen, wenn man das halt versucht in dieser Art und Weise zu machen, dann landet man bei einer ganzen Menge an Kompromissen, die ich nicht eingehen würde. Deswegen würde ich es eben nicht machen und wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Gut, genau. Ich hatte vergessen zu sagen, also Fragen, ich gucke auch noch mal kurz gerne hier im Chat oder bei Twitter, da scheint aber nichts zu sein, oder sonst gerne auch über das Formular auf der Homepage, das stand aber eigentlich auch im Chat dann entsprechend drin. So, jetzt ist halt die Frage, was tun? Also, es ist irgendwie eine Geschichte, die ich schon an verschiedenen Stellen bereits diskutiert habe, auch hier im Stream. Ich würde jetzt eigentlich losgehen und würde versuchen, eine lose Kopplung hinzubekommen. Das heißt, ich würde jetzt alles für ein bestimmtes Set an Features in einem Microservice tun. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie grob sowas wie einen Bestellprozess, einen Prozess für Rechnung und einen Prozess für Lieferung. Das würde ich jetzt jeweils in einem Microservice isolieren, inklusive aller Daten. Dann habe ich am Ende eine lose Kopplung. Das heißt, ich hätte hier den Bestellprozess mit allen Kunden- und Wareninformationen für Bestellungen und dasselbe hätte ich für Rechnungen und dasselbe hätte ich für Lieferungen. So, und das ist etwas, da hatte ich an verschiedenen Stellen schon mal darauf hingewiesen. Das bedeutet, dass wir jetzt bei der Modellierung unserer Geschäftsobjekte anders vorgehen müssen und das ist fachlich auch motivierbar. Die Ware, die ich ausliefere, da interessiert mich sowas wie das Gewicht und die Größe. Die Ware, für die ich eine Rechnung schreibe, da interessiert mich sowas wie der Preis und der Mehrwertsteuersatz. Das sind unterschiedliche Informationen. Im Extremfall sind es sogar wirklich unterschiedliche Objekte eigentlich. Beispiel, ich habe halt eine VR-Brille bestellt im Juli. Ich konnte die bestellen, da hat sie existiert. Die wird nächste Woche hoffentlich geliefert. Erst an der Stelle muss sie im Lieferprozess verfügbar sein. Und erst an der Stelle sind die Informationen darüber dort wahrscheinlich hinterlegt. Es ist eben zum Beispiel so, dass die Spezifikation dieser VR-Brille sich geändert hat, sodass eben sowas wie die Größe sich möglicherweise eben noch geändert hat. Und das wird wahrscheinlich im Juli oder so noch nicht bekannt gewesen. Frage ist also Use Case Services oder ist das das falsche Wort? Eigentlich läuft das auf Borne Kontexte hinaus und wenn ihr auf software-architektur.tv guckt, da gibt es auch eine Folge zu dem Thema fachliche Architektur. Da gehe ich darauf ein, wie man so etwas genau aufteilt, wie man also zu einer fachlichen Architektur kommt und das entsprechend aufteilt. Das ist also etwas, was aus Domain-Driven Design bekannt ist. Eigentlich ist die Idee, dass ich hier eben getrennte Datendomainmodelle baue für bestimmte Funktionalitäten. Ich finde den Begriff Use Case Service gar nicht so schlecht, nicht? Also der sagt eben, dass es ein fachlich motiviert ist, aber das, wo man dann mehr drüber findet und wie es eigentlich sozusagen korrekt heißt, wäre dann eben eher Bounded Context. Und das kommt eben aus Domain-Driven Design an der Stelle. So, und jetzt ist die Frage, ob wir hier auch ein Transaktionsverhalten irgendwie haben. Und ich würde sagen, das haben wir halt. Also, wir können jetzt irgendwie losgehen und wir können sagen, wir haben einen Bestellprozess und der Bestellprozess ist in Ordnung, nicht? Das heißt also, ich stelle jetzt fest, ja, das Ding konnte ich so entgegennehmen, was auch immer jetzt die Voraussetzung dafür ist. Also, ich habe zum Beispiel festgestellt, die Person hat halt eine vernünftige Adresse angegeben, wo es hingeschickt werden soll, hat eine vernünftige Rechnungsadresse angegeben. Ich habe irgendwie auch ein Scoring, dass diese Person, dass ich von der halt diese Bestellung tatsächlich entgegennehmen will, was auch immer. So, das ist also in Ordnung. So, und jetzt werfe ich das rüber zu dem Rechnungsprozess und der sagt jetzt, ja, super, wir haben das Ding, wir haben eine Rechnung irgendwie erstellt und wir haben irgendwie das Geld eingetrieben oder wir haben zumindest eine Zusage, dass wir das Geld bekommen. Also sagt der, ist auch irgendwie alles in Ordnung. Und dann schicken wir am Ende sowas raus, sagen wir halt, das wird jetzt tatsächlich ausgeliefert. Und dann haben wir eben dort sozusagen das Ganze beendet. Das heißt, an dieser Stelle ist dann die Ware perspektivisch beim Kunden, der Kunde hat die Ware bezahlt und es ist soweit irgendwie alles gut an der Stelle. So, das ist jetzt irgendwie in gewisser Weise, also das ist die Idee erstmal von Sagas. Das bedeutet also, ich habe mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen. Die sind jeweils lokal. Das heißt also, bei Invoicing würde ich jetzt sagen, ich habe ein lokales Vorgehen, was jetzt zum Beispiel garantiert, dass das halt tatsächlich bezahlt worden ist. Und bei Lieferung sage ich jetzt, ich habe irgendeinen lokalen Prozess, der dafür sorgt, dass eben tatsächlich das Zeug ausgeliefert wird. Und das bedeutet, ich habe jetzt irgendwie drei Transaktionen, vielleicht sind das Asset-Transaktionen, vielleicht sind da halt auch noch kleinere Transaktionen dazwischen. Wie auch immer, das ist jetzt jedenfalls das, was wir dort an der Stelle machen. So, der Fall, den ich jetzt hier diskutiert habe, wo alle diese drei Sachen, die hintereinander laufen, erfolgreich sind, das ist sozusagen erstmal langweilig. Interessant wird der Vierschlag. Frage sehe ich gerade, Saga gleich Workflow. Weiß ich nicht, bei einem Workflow würde ich halt immer sagen, es gibt so Fallunterscheidungen und sowas. Hier ist eigentlich die Idee, dass ich eine, also für mich, oder Saga ist eigentlich etwas, was aus dem Transaktionsbegriff kommt. Das heißt also, es geht hier darum, dass ich irgendwie auch, also Transaktion ist ja eigentlich etwas, was businessorientiert ist, nicht? Ich habe eine Business-Transaktion. Das ist ja das, worüber wir hier reden. Kunde gibt mir Geld, ich gebe dem Kunden Ware. Das ist sozusagen eine Business-Transaktion. Und die Frage ist, wie wir das IT-mäßig abbilden. Mit Asset-Transaktionen haben wir es vorhin versucht. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Das ist eine Möglichkeit, das technisch abzubilden. Jetzt reden wir über eine andere Möglichkeit. Das sind eben Sagas und Saga-Transaktionen. Bei komplexen Fällen in einem ERP-System habe ich einzelne Services mit ihren Daten gebündelt und lose gekoppelt, zum Beispiel Lagerentnahme. Genau. Das ist eben auch der Punkt. Ich würde also argumentieren, das, was wir hier haben, wird wahrscheinlich auch das sein, was sich aufgrund solcher Faktoren, dass ich also irgendwo ein ERP-System habe, das zum Beispiel jetzt für die Lagerverwaltung zuständig ist, wird sich sowas wahrscheinlich eh etablieren. Und das war das, was ich damals bei diesem Korba-Zeug gedacht habe, was man reformieren würde, nicht? Dass man dann eben sagen würde, okay, das ERP-System wird eben transaktional an die anderen angeschlossen. Wenn ich dann mehrere dieser Services zusammen durchführen will, was mache ich dann? Planung neu aufwerfen. Ich führe die ja sozusagen zusammen aus, nicht? Also ich würde jetzt, ich mache jetzt eben Order, Invoicing, Delivery und das ist eben ein Ablauf. Man kann das natürlich auch anders koordinieren. Ich könnte jetzt eben auch eine Zentrale haben, die halt die einzelnen anstößt, nicht? Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema darüber, wie ich jetzt diese Flows tatsächlich durchführe. Hier geht es ja um Transaktionen und bei den Transaktionen ist jetzt eigentlich der spannende Fall. Nehmen wir an, die Bestellung ist entgegengenommen. Ich habe jetzt die Rechnung und das funktioniert auch. So, und jetzt sage ich halt, liefere das aus. Und der Mensch geht halt jetzt zu dem Lagerplatz, versucht die Ware zu entnehmen und stellt fest, die ist nicht da. Warum auch immer. Nicht? Kann halt geklaut sein, kann irgendwo kaputt gegangen sein, was auch immer. Hier ist also jetzt ein Problem. In einer Two-Phase-Commit-Transaktion würden wir jetzt an dieser Stelle sagen, wir machen nur ein Rollback. Und das würde automatisch passieren. Das können wir hier nicht, weil die Rechnung ist geschrieben, das Geld ist eingetrieben, die Bestellung ist entgegengenommen, das ist alles schon passiert. Das heißt, wir stehen jetzt irgendwie da und sagen, ja, ich will es ja gerne rausschicken, aber es geht halt irgendwie nicht. So, und was dann passiert, ist, dass wir es kompensieren. Das heißt also, wir sagen jetzt, ich habe ein Problem. Daraufhin läuft der Delivery-Prozess los und sagt zu dem Bestellprozess beispielsweise, so habe ich das jetzt hier gebaut, kompensier das bitte. Und daraufhin sagt der jetzt, ah, wenn ich das kompensieren will, dann sollte ich anschließend auch sagen, gib bitte dem Kunden sein Geld zurück. Weil es ist irgendwie, also kurzfristig ist es hilfreich, wenn man das Geld von dem Kunden hat, aber ihm keine Ware liefert. Langfristig ist das nicht so super sinnvoll. Das heißt, ich werde dem Kunden jetzt das Geld zurückgeben. Das wäre, ist ein anderer Ansatz für Transaktionen. Das sind keine, also nicht Atomizität haben wir gerade aufgegeben. Ein Teil dieser Sachen ist durchgeführt. Und wir, über Konsistenz können wir reden. Also Konsistenz ist hier wahrscheinlich gegeben, nein, ist gegeben. Wir haben immer noch überall einen Lagerbestand größer gleich 0. Wir haben immer noch überall die entsprechenden Invarianten, die halt gelten sollen. Diese Konsistenz würden wir also bewahren. Und das ist etwas, was es übrigens schon lange gibt. Also das ist ein Konzept, um langlaufende Transaktionen abzubilden. Und lustigerweise gab es sowas schon im SOAP-Bereich. Auch da, eine der Sachen, die ich halt gemacht habe als Vorbereitung auf diese Episode, ist, ich habe mir irgendwie altes Zeug angeguckt. Ich habe festgestellt, dass ich auf der WEAX im Jahre 2002, also vor 18 Jahren, über das Thema WS Transactions, das ist so ein Standard aus diesem WS-Sternchen-Bereich, einen Vortrag gehalten habe. Da gab es schon solche Ideen, dass ich eben über SOAP dann eben Informationen mitschicke, über eine Transaktion, Kompensation anwerfe und so weiter und so weiter. Da war es eher technisch motiviert, also in der Präsentation, ich habe es mir nicht ganz detailliert angeguckt, standen eher solche Dinge drin wie, ich will eben nicht, dass Logs lange gehalten werden, aber es ist eben eine andere Möglichkeit. Die Kompensation könnte doch auch wieder in den einzelnen Services scheitern. Ja, genau. Und dann müsste ich mich da halt sozusagen durcharbeiten, nicht? Das heißt also, in dem konkreten Beispiel, nicht, könnte es sein, dass es die Kreditkarte nicht mehr gibt. Da müsste ich halt dort irgendetwas tun, um dieser Person, obwohl die Kreditkarte nicht mehr da ist, das Geld halt irgendwie gut zu schreiben. Das, by the way, hätte ich aber in einem Two-Phase-Commit-Transaktionssystem ja auch. Da gibt es ja eben, hatte ich auch argumentiert, eben genau diese Sachen, wo ich halt sozusagen nochmal manuell aufräumen will. Aber wie dem auch sei, wir können mal versuchen, das mit Two-Phase-Commit-Protokoll zu machen. Nicht? Das habe ich irgendwie auch vorbereitet. Was würde denn jetzt passieren? Wir würden also sagen, die Bestellung ist sozusagen noch in der Schwebe. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich stattfindet. Die Rechnung ist in der Schwebe. Wir wissen nicht, ob sie wirklich stattfindet. Der Delivery-Prozess ist in der Schwebe. Da stellen wir fest, es ist nicht da. Wir haben jetzt das Problem, dass das sehr lange in der Schwebe ist, also in dem Fall, den ich gerade skizziert habe, so lange, bis der Lagermitarbeiter zu dem Lagerort geht und sagt, habe ich halt irgendwie nicht. Das kann sehr lange dauern. Das wäre also schon mal ein Nachteil. So, und jetzt kommt halt das Nächste. Wir würden jetzt also sagen Rollback. So, und Rollback würde jetzt bedeuten, dass alle Informationen über diese Bestellung weg sind. Also, wenn ich jetzt irgendwie losgehe und sage, ich habe hier etwas bestellt und ich gehe zu dem Bestellservice, dann würde der sagen, nein, diese Bestellung gibt es nicht. Zu dem Rechnungsservice würde ich hingehen und sagen, nein, diese Rechnung gibt es nicht, weil die ist weg. Das ist ja genau die Idee von dem Rollback. Sieht alles so aus wie vorher. So, und das ist irgendwie ein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist, wie das Business sich verhalten sollte. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber du bist ja jetzt auch ja ein bisschen komisch davor. Also du sagst jetzt, wir wollen ein Rollback machen. Das ist natürlich offensichtlicher Unsinn. Du hast ja das halt extra so hingedeichselt. Eigentlich will ich ja nur im Rahmen des Two-Phase-Commits und im Rahmen der Asset-Transaktion sagen, stoße die Lieferung an. Ja, dafür brauche ich aber kein Two-Phase-Commit-Protokoll und keine echten Asset-Transaktion. Das kann ich einfach machen, indem ich eben eine Nachricht übertrage, das zuverlässig übertrage. Und wenn ich eben nur sage, wenn ich das sozusagen nur anstoße, dann habe ich eben tatsächlich das Problem, dass der Lagermitarbeiter, wenn er halt an den Lagerplatz kommt und feststellt, dass die Ware nicht da ist, dass ich mir dann irgendwas überlegen muss, eben eine Kompensation. Und der Hinweis von Serafin an der Stelle, dass eben diese Kompensation auch immer jedes Mal nochmal scheitern kann, zeigt ja, dass da irgendwie komplizierte Dinge sind. Und das bedeutet, dass ich da eben dann eigentlich programmatisch drauf reagieren muss. Und ich würde halt insbesondere sagen, das, was ich hier jetzt als Saga bezeichnet habe, ist meiner Ansicht nach das, was die Geschäftslogik viel, viel besser und sinnvoller abarbeitet. So, und das bedeutet, wenn wir sozusagen jetzt die Quintessenz uns anschauen von dem Thema mit den Transaktionen. So etwas wie Two-Phase-Commit-Protokoll, Asset-Transaktionen in so einem Microservices-System machen meiner Ansicht nach tatsächlich keinen Sinn, Ich brauche etwas anderes. Das ist das, was wir Sagas nennen. Das ist ein Pattern, das gibt es schon länger. Es gibt ja auch die Microservices-Patterns von dem Chris Richardson, der hat es eben dort beschrieben, aber eigentlich ist das etwas, was aus dem SURP und dem SURA-Umfeld kommt und das ist eigentlich der Weg, in den man hingehen möchte. Und eben nicht nur deswegen, weil das technisch sozusagen sinnvoller ist, sondern auch deswegen, weil das etwas ist, was sozusagen fachlich sinnvoller ist. Damit bin ich eigentlich mit dem Thema Transaktion erstmal durch. Ich warte noch mal kurz 2 Sekunden, ob da noch weitere Fragen sind an der Stelle. Natürlich ist hier die Herausforderung, dann sozusagen die richtige fachliche Aufteilung zu haben. Genau. Pascal fragt, ob das dann Eventual Consistency ist. Sehr gute Frage. Eine hervorragende Überleitung zu dem nächsten Thema, über das ich reden möchte. Also die Frage beantworte ich dann gleich. Gut. Genau, dann können wir eigentlich auch loslegen. Jetzt geht es, also danke nochmal für die Frage nach eben Eventual Consistency. Jetzt geht es also tatsächlich um Konsistenz. Das sollten wir uns jetzt mal angucken. Und bei Konsistenz gibt es halt dieses wunderbare Kapp-Theorem, das sagt, also auch darüber könnte man eigentlich noch mal eine ganze Folge machen, aber für das, was mir jetzt hier wichtig ist, reicht es aus, wenn ich sage, ich muss halt von diesen 3 Sachen C, A, P 2 wählen. So, was sind das für Eigenschaften? Das ist zum einen Konsistenz. Konsistenz bedeutet, ich bin in einem verteilten System. Ich gehe zu irgendeinem Knoten und sage, wie viele von den iPods habe ich noch auf Lager, der sagt 42. Ich gehe zu einem anderen Knoten, der sagt auch 42. Beide Knoten sagen dasselbe. Das ist Konsistenz. Konsistenz in einem verteilten System. Dann gibt es Verfügbarkeit. Das heißt, wenn ein Knoten ausfällt, dann machen die anderen Knoten weiter. Die reißen sich sozusagen nicht beide dann runter. Das ist erstmal ein bisschen komisch. Und dann kommt hinzu, genau, Susanne merkt an, das ist starke Konsistenz genau genommen. Ja, also nicht das Cup-Thema könnte man noch irgendwie detailliert weiter diskutieren, das ist auch ein guter Hinweis. So, dann kommt eben noch hinzu das Thema mit der Partitionstoleranz. Das ist also die Möglichkeit, dass, oder das ist das, wenn irgendein Knoten ausfällt, oder die Kommunikation zwischen Knoten gestört ist, damit muss ich halt irgendwie umgehen können. So, und jetzt kann ich jeweils 2 Eigenschaften wählen und ein System bauen, das diese beiden Eigenschaften hat. Ein System, das partitionstolerant und verfügbar ist, macht Replikation. Also zum Beispiel das DNS, das System, was Webseiten wie www.innoq.com auflöst hin zu IP-Adressen, das ist etwas, was im Wesentlichen über Replikation läuft oder eigentlich genau genommen über Caching. Was das also bedeutet ist, bei meinem Service Provider steht jetzt eben ein Cache von dem DNS-System und wenn sich irgendeine IP-Adresse von irgendeinem System ändert, dann dauert es einige Zeit, bis das bei mir ankommt. Das heißt, die Konsistenz ist unterschiedlich, je nachdem, zu welchem Naming-Server ich gehe, kriege ich eine unterschiedliche Information, aber das System ist verfügbar. Wenn eins dieser anderen der anderen Naming-Server ausfällt, interessiert mich das nicht. So, und ein System, das Verfügbarkeit opfert, aber dafür Konsistenz ist, kann zum Beispiel sowas wie ein Quorum haben. Das heißt, ich gehe halt irgendwie hin und sage, wie viele andere Knoten kann ich erwischen? So viele, mit so vielen Knoten kann ich noch reden. Und dann nehme ich halt irgendwelche Änderungen an oder gebe irgendwelche Informationen raus. Wenn das Quorum nicht mehr erfüllt ist, tue ich das nicht mehr. Wenn das Quorum nicht mehr erfüllt ist, wenn ich nicht mehr genügend andere Knoten erreichen kann, habe ich gerade Verfügbarkeit an der Stelle geopfert. Dafür habe ich Konsistenz gewonnen, weil ich eben sicher sein kann, dass ich dieselben Informationen rausgebe wie die anderen Knoten, mit denen ich reden kann. So, Konsistenz und Verfügbarkeit, das ist irgendwie nicht möglich. Da gibt es einen Verweis auf ein Paper. Ich stelle mir das halt immer so vor, also in einfachen Begriffen, dass ich im Prinzip dastehe und sage, hey, ich bin halt ein System und ich weiß, ich kann mit anderen Systemen gerade nicht reden. Also es ist eine Partition aufgetaucht. So, jetzt kann ich entweder auf Basis meiner Information eine Antwort geben, wenn eine Anfrage reinkommt. Das wäre dann verfügbar. Das heißt, ich bin eben verfügbar und gebe Antworten zurück. Oder ich sage, das ist mir zu unsicher. Die anderen Systeme haben vielleicht einen anderen Informationsstand. Ich sage lieber nichts. Das bedeutet, wenn ich etwas sage, dann sage ich das Richtige, dasselbe wie die anderen. Dann bin ich also eben konsistent. So, und das ist jetzt hier eben das Kapp-Theorem. So, jetzt ist der Punkt dabei, dass Konsistenz hier anders definiert ist. Das ist etwas anderes als die Asset-Konsistenz. Die Konsistenz aus dem Kapp-Theorem ist eine Aussage über ein verteiltes System. Wie viel haben wir auf Lager? 42. Wie viel haben wir auf Lager? 42. Konsistent. Wie viel haben wir auf Lager? 42. Wie viel haben wir auf Lager? 23. Inkonsistent. Das ist die Konsistenz hier im Kapp-Theorem. Die Konsistenz in Asset ist, dass eben Invarianten erfüllt sind. Wie viel haben wir auf Lager? Minus 1. Nein, kann nicht sein. Das geht nicht. Wie viel haben wir auf Lager? 0. Ja, das ist konsistent. Wie viel haben wir auf Lager? 42. Ja. Wie viel haben wir auf Lager? 23. Nicht? Das ist also, sind unterschiedliche Konsistenzsachen dort. Und das bedeutet, dass das aus dem Asset-Bereich und das, was wir hier haben, eben unterschiedliche Dinge sind. Und an der Stelle noch ein Hinweis, es gibt eben auch Base, das ist eben Englisch für Base und da kommt häufig eine Begriffsverwirrung her. Und Base bedeutet basically available, soft state, eventually consistent. So, und da kommt dieses eventually consistent rau her und das bedeutet eben schlussendlich konsistent. Das heißt also, dass irgendwann nach einiger Zeit das System konsistent ist, aber es ist in erster Linie erstmal verfügbar. Diese Eventually Consistency, da hat man auch versucht, das sozusagen zu definieren. Und die Definition ist so ungefähr, wenn eben der Strom an Updates abbricht, dann wird irgendwann das System überall dieselben Informationen haben. Eventually am Ende konsistent. Und das bedeutet jetzt eigentlich, dass wir hier über ein API-System reden. Das ist verfügbar, aber nicht konsistent. Es ist nur am Ende konsistent. So, und hier ist halt etwas, was für uns als Leute, die halt mit Deutsch aufgewachsen sind, schwierig ist. Das ist nämlich, dass eventually schlussendlich heißt und nicht eventuell. Das heißt nicht möglicherweise konsistent, das heißt am Ende konsistent. So, und daraus ergeben sich jetzt einige Ableitungen. Also diese Asset Consistency und die Cup Consistency sind zwei unterschiedliche Dinge. So, und jetzt können wir mal versuchen, auf unser System loszugehen und können mal schauen, also das ist ja ein verteiltes System. Hat das irgendwie Konsequenzen? Hat das Cup-Theorem dort irgendwie eine Konsequenz? Dazu muss man jetzt erstmal vorweg schicken. Eigentlich genau genommen ist das, was wir in unserem in dem System, was ich diskutiert habe mit dem Order-Prozess, dem Invoicing-Prozess und dem Delivery-Prozess, das ist eigentlich etwas geringfügig anderes, weil ich dort nicht wirklich Daten repliziere, sondern es ist eigentlich so, dass ich Daten übertrage und sie ändern sich dann. Ich habe eine Bestellung und dann wird eben wieder eine Rechnung da draus oder eben eine Lieferung. Das heißt, es ist geringfügig ein etwas anderer Fall. So, und wenn ich jetzt mein System anschaue und eben die Frage stelle, was habe ich denn eigentlich bestellt, dann ist es so, dass ich halt zu diesem Order-System gehe und da kann es natürlich mehrere Instanzen geben, da ist eine Datenbank hinter, aber dieses Order-System wäre jetzt die Autorität, die mir halt diese Frage beantwortet. Und wenn ich mehrere Instanzen habe, habe ich halt wahrscheinlich einen Datenspeicher dahinter. Der müsste jetzt dafür sorgen, dass eben alle Microservice-Instanzen dieselben Informationen sehen. Nicht? Was mit einer relationalen Datenbank relativ trivial ist, die hat vielleicht nur einen Knoten, was mit einer NoSQL-Datenbank etwas ist, was die NoSQL-Datenbank dann lösen muss, wie auch immer. Ich habe hier jedenfalls kein Verteilungskonsistenzproblem. Ich frage den Order-Prozess, der sagt mir, wie viele da sind, was ich bestellt habe, fertig. Die anderen Systeme sind davon unbeeinflusst. Und genau dasselbe gilt halt für die Rechnung und dasselbe gilt halt für Dinge, die ich halt liefern lasse. So, es gibt hier natürlich in gewisser Weise Inkonsistenzen. Das heißt also, die Inkonsistenz, die ich jetzt hier hätte, wäre, ich starte das Liefern und die Bestellung. Quatsch, ich starte das Liefern und den Rechnungsprozess. Und da ist es jetzt eben so, dass ich das irgendwie tue. Und da habe ich jetzt möglicherweise eine Inkonsistenz. Und zwar wäre die Inkonsistenz jetzt, dass die Information über die Bestellung in einem der beiden Services zuerst ankommt, also zum Beispiel beim Invoicing, aber noch nicht bei Delivery. So, und dann hätte ich eben eine Rechnung ohne Lieferung. Oder umgekehrt, nicht? Wenn irgendwie Lieferung das erste System ist, was informiert wird, dann habe ich halt eine Lieferung ohne Rechnung. Die würde sich irgendwann auch lösen, weil eben wie irgendwann beide Systeme informiert werden. Aber ich habe hier eben eine Inkonsistenz in gewisser Weise, insofern, als dass ich eben zu dem Order-System sagen könnte und gehen könnte und sagen könnte, hey, was weißt du über die Bestellung 42? Und dann sagt das Order-System halt, naja, hier sind die Informationen. Und Invoice sagt, ja, da weiß ich was drüber, hier ist nämlich die Rechnung. Und Delivery sagt, habe ich noch nie gehört. So, und das bedeutet, dass ich eben unterschiedliche Informationsmengen habe über eine bestimmte Bestellung. Ich empfinde das in diesem Fall aber nicht als dramatisch. Also, dass ich eine Bestellung habe ohne Rechnung oder umgekehrt, vorübergehend, das wird sich ja irgendwann auflösen. Das glaube ich, ist nachvollziehbar und ist halt wahrscheinlich auch akzeptabel. Ich lasse mich da aber auch gerne sozusagen vom Gegenteil überzeugen. Und wenn man dann das sozusagen vollständig vermeiden will, kann man auch versuchen, eben alles in ein System reinzupacken. Da muss man eben nicht unbedingt Verteilung machen. So, und was Ähnliches hätten wir jetzt, wenn eben der Lagermitarbeiter losläuft und sagt, hey, ich kann das halt irgendwie nicht ausliefern. Dann würde ich ja irgendwie die Bestellung gerne canceln. Das heißt, da habe ich jetzt auch eben an dieser Stelle möglicherweise einen unterschiedlichen Informationsstand. Also der Order-Prozess, der weiß das vielleicht schon, dass das gecancelt werden soll, aber der Invoicing-Prozess weiß es eben erst später. Auch hier ist es eben so, dass es eine potenzielle Inkonsistenz geben kann. So, und das bedeutet jetzt, dass bei dieser Aufteilung von Systemen, wo ich halt im Wesentlichen den Datenspeicher nutze, um halt diese Informationen zu speichern, wo ich dem sowas wie Replikation überlasse und wo ich eben in so einem eher SAGE-orientierten System bin, da ist die Auswirkung von dem CAP-Thema nicht so, aus meiner Sicht, nicht so wahnsinnig dramatisch. Das ist etwas anderes, wenn ich jetzt eine verteilte Datenbank habe, wo verschiedene Replikas sind von exakt demselben Datensatz und wo ich mir jetzt Gedanken machen muss, was passiert, wenn irgendwie ein Knoten ausfällt, wenn ich also die Datenbank selber designe, aber wenn ich den Luxus habe, so eine Datenbank benutzen zu können, dann habe ich eben nur in Anführungsstrichen diese Probleme, von denen ich vorhin sprach. Ich habe eben eine Lieferung ohne Rechnung oder eben es ist noch nicht allgemein bekannt, dass eben die Lieferung sozusagen rückabgewickelt werden muss, beziehungsweise die Bestellung rückabgewickelt werden muss. So, und ich halte das eigentlich für akzeptabel. Das hängt aber auch wieder von dem fachlichen Schnitt ab, der mir hier eben der eigentlich Voraussetzung ist dafür, dass eben diese Probleme minimiert sind. Das bedeutet in der Zusammenfassung, man will keine und man braucht keine verteilten Two-Phase-Commit-Transaktionen. Sowas macht man heute typischerweise nicht mehr. Das Thema mit der Konsistenz würde ich behaupten, wenn man das sozusagen geschickt aufteilt, ist kein Problem. Diese geschickte Aufteilung möchte man sowieso wegen der fachlichen Unabhängigkeit. Darüber habe ich an verschiedenen Stellen auch schon gesprochen. Und das bedeutet eben, dass wieder diese fachliche Unabhängigkeit, diese fachliche Aufteilung eben sehr wichtig ist, um diese Eigenschaften zu erreichen. Fragen soweit noch. Ich gucke gerade. Ich kann auch noch mal kurz bei Twitter und über das Formular schauen, ob da noch was reingekommen ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann hoffe ich, dass das an der Stelle ein paar, ja. Achso, wie löst man solche Inkonsistenzen denn auf? Wie reagiert Delivery, wenn Order 42 nicht bekannt ist? Ja, genau. Also diese Inkonsistenzen würden, also ich würde dieses System, über das ich jetzt hier gesprochen habe, so bauen, dass die Pfeile halt über Messaging-Systeme implementiert sind oder über andere Arten von asynchroner Kommunikation. Dann würde die Information irgendwann übertragen werden und dann würde eben diese Inkonsistenz sich automatisch auflösen. Es gibt dort, das sollte ich vielleicht nicht verschweigen, an der Stelle Schwierigkeiten, wo es Abhängigkeiten zwischen den Nachrichten gibt, nicht? Also in diesem Beispiel, wenn dort Invoicing die Information bekommt, hey, erstatte bitte das zurück, bevor überhaupt es berechnet worden ist, dann kann das ein Problem sein. Das ist aber ein getrenntes Thema, nicht? Und darüber muss man dann nochmal nachdenken. Das wäre etwas, was tatsächlich schwierig ist, wenn also Invoicing funktionieren muss, obwohl möglicherweise das die Rückerstattung die Rechnungslegung überholt. Das wäre denkbar. Das ist ja genau das, was ich auch anfangs gesagt hatte. Diese Reihenfolge von Events in einem verteilten System sind halt irgendwie schwierig. Das wäre halt etwas, was man dann machen müsste. Philipp Reich sagt, der Order-Prozess hatte aber nun auch Ähnlichkeit mit einem Koordinator, oder? Ja, nicht wirklich, weil der Order-Prozess eigentlich, der führt ja kein Buch über den Zustand, also der ist jetzt nicht in der Verantwortung, tatsächlich ein Two-Phase-Commit-Protokoll durchzuführen, sondern eigentlich implementiert er halt irgendwie eine Bestellung an eine oder den Bestellprozess und eben sowas wie ein Stornieren. Das ist für mich irgendwie etwas Fachliches. Und das ist relativ leicht umsetzbar, insbesondere wenn ich eben sage, dass dort Messaging-Kanäle zwischen sind, die halt die Zustellung von irgendwelchen Nachrichten garantieren können. Und das können Messaging-Systeme typischerweise. Deswegen ist es eben leicht, sowas zu implementieren. Das große Problem bei der Implementierung von diesen Two-Phase-Commit-Koordinatoren ist, dass die halt sehr, sehr zuverlässig sein müssen, insbesondere auch dann, wenn eben Message-Loss, Packet-Loss und irgendwelche Dinge auf dem Netzwerk da sind, Aufrufe, Abstürze und so weiter und so weiter. Und viele von diesen Problemen laufen dann eben nicht auf. Bei mir bleibt das Gefühl, dass hochkomplexe Transaktionen, die verschiedene Services miteinander bündeln müssen, nur schwer über Kompensation abzubilden, wie am Beispiel Datenmodelle verschieben. Also einmal ist ja der Punkt, wenn ich in diesem, also das ist ja das, was ich am Anfang reingesteckt habe. Ich möchte ein möglichst unabhängiges System. Das ist ja etwas, was ich über Domain-Driven Design und bauende Kontexte dort versuche umzusetzen. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die halt über Transaktionen aneinander gekoppelt sein müssen. Das ist ja ein bisschen die Vorbedingung, die ich reingesteckt habe. Ich will ja dieses Spiel nicht unbedingt spielen. Und das sollte dann dazu führen, nicht, also man müsste das jetzt fachlich diskutieren, das sollte jetzt dazu führen, dass diese Sachen halt eher nicht vorkommen. Ein Punkt, der hier ja noch für mich wichtig ist, ist, und das ist von daher gut, dass wir nochmal darüber reden, ich muss ja nicht verteilen. Wenn ich also zwei Dinge habe, die halt sehr stark voneinander abhängen und ganz viel miteinander reden und die müssen halt unbedingt in einer Asset-Transaktion drin sein, ich kann sie halt in einem Service implementieren. Dann habe ich halt auch kein verteiltes System. Das wäre etwas, was ich mir überlegen würde, nicht? Also wenn mir jemand sagt, hey, diese beiden Dinger müssen aber ganz eng koordiniert sein und das ist irgendwie etwas, das kann ich nicht auseinandernehmen, dann würde ich halt erstmal versuchen herauszufinden, ist das so? Also eine fachliche Diskussion führen. Ist das eine Aufteilung, die halt fachlich da irgendwie problematisch ist? Muss ich bei der fachlichen Aufteilung was machen? Wenn ich dann dazu komme, doch, ich muss es halt irgendwie eng zusammenbinden, dann würde ich mir halt überlegen, ob ich es nicht vielleicht auf einen Knoten tue und dadurch das Problem nicht habe. Ich möchte nicht komplizierte verteilte Systeme bauen. Das ist ja der Punkt. Da ist, glaube ich, noch Neuaufruf bei ERP-Planung. Ja, also nicht, ich will nicht ausschließen, dass es sowas gibt. Und guter Hinweis, also gerade bei Legacy-Systemen könnte sowas noch ein Problem sein, weil die vielleicht nicht so geschnitten sind, wie man sich das halt vorstellt. Aber ich würde halt versuchen, um dieses verteilte Problem irgendwie rumzukommen. Gut. Mehr Fragen noch? Nein. Gut, dann sehen wir uns vielleicht nächsten Freitag. Ich habe noch kein Thema für nächsten Freitag. Ansonsten nochmal der Hinweis auf software-architektur.tv. Da gibt es bald die Aufzeichnung. Außerdem erstellt meine Kollegin Lisa immer so schöne Sketchnotes als Zusammenfassung. Die gibt es da dann auch zum Runterladen. Und außerdem gibt es die Folgen auch seit einiger Zeit jetzt als Podcast. Da kann man sie sich zumindest nochmal anhören. Das heißt aber, dass es Fälle gibt, in denen einzelne Services existieren und übergreifende komplexe Services, die dann funktionell zweimal abbilden müssen. Naja, also sagt Serafin gerade, nein, das ist eigentlich ja nicht die Idee. Ich möchte halt am Ende diese disjunkten Systeme haben, die möglichst abgestürzte Teile der Funktionalitäten implementieren. Das ist genau dort die Idee. Und dass ich das dann redundant implementiere, das ist dann eben aufgrund dessen, was ich bei der fachlichen Aufteilung reinstecke, hoffentlich nicht so sehr davon. Gut, genau. Vielen Dank fürs Dasein. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die vielen Diskussionen und für die vielen Fragen.